Ich darf euch alle recht herzlich begrüßen zu dem Gottesdienst heute, den wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes feiern wollen. Und ich will euch auch begrüßen mit dem Losungsspruch für heute. Der steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Und dort steht: Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Also wir dürfen warten und hoffen, dass Jesus kommt, auch dass er bald kommt. Und ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir uns hier versammeln dürfen. Ich danke dir, dass du jetzt genau hier unter uns bist und dass du auch bei jedem bist, der am Telefon oder über YouTube dabei ist. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen begegnest hier im Gottesdienst, durch die Predigt, durch die Lieder, dass wir dich mehr erkennen, dass wir von dir herausgefordert werden und ja, ermutigt werden, hier in der Welt für dich unterwegs zu sein. Danke, dass du da bist. Danke, dass wir deine Zusagen haben und uns darauf verlassen können. Amen. Zu den Abkündigungen gibt es zu sagen, dass in einer Woche, also wieder am Sonntag, wieder um 10.30 Uhr Gottesdienst ist. Und eine halbe Stunde vor dem Gottesdienst ist immer eine Gebetsgemeinschaft im Nebenraum. Da ist jeder herzlich eingeladen, eine halbe Stunde früher zu kommen und mitzubeten. Mittwochs findet um 19 Uhr die Bibelstunde statt, auch hier in den Räumlichkeiten. Und der Teenkreis findet mittwochs um 18 Uhr statt. Da sind wir momentan am Häusel draußen in der Rupertsberger Straße. Da ist es einfacher, mit den Hygieneregeln einzuhalten. Und auch die Jungschar freitags um 16 Uhr findet wieder statt mit den Regeln. Dann gibt es noch zu sagen, es gibt eine Veranstaltung vom Bibel und Bekenntnis. Da sind wir auch Mitglied. Die ist am 17. und 18. Oktober, das ist ein Samstag und ein Sonntag. Und die findet auch hier in den Räumlichkeiten statt. Und es gibt hier Flyer und auf den Flyern steht, dass man sich anmelden muss. Aber für alle, die hier standardmäßig in den Gottesdienst kommen, zur Gemeinde dazugehören, die müssen sich nicht anmelden. Für die sind Plätze reserviert. Aber wenn jemand Externes dazukommt, dann sollte man den anmelden, dass wir ungefähr wissen, wie viele Leute zu erwarten sind. Wir haben aber auch vor, die Übertragung in zwei Räume zu gewährleisten, also hier unten und auch noch oben in den Jugendraum. Also wir haben viele Plätze, dürft gerne einladen. Ja. Wir haben jetzt auch wieder Kindergottesdienst separat. Also wir hatten das ja die lange Zeit so, dass wir immer einen Kinderteil im Gottesdienst hatten. Aber mittlerweile dürfen die Kinder auch wieder hoch in den Jugendraum. Und da gibt es eine extra Programm für Sie. Die Gottesdienste werden auch weiter über Internet und Telefon übertragen. Und manchmal gibt es da technische Probleme, da wurde ich auch schon angesprochen letzte Woche. Und manchmal ist es leider so, aber dann einfach nochmal probieren, auch die Woche drauf. Wir versuchen uns da stetig zu verbessern, dass es immer zuverlässiger funktioniert. Also nicht die Hoffnung aufgeben. Dann wollen wir jetzt gemeinsam auf ein Lied hören, das Welch ein Freund ist unser Jesus, Strophen 1 bis 3. Das ist die Nummer 422 im Gemeinschaftsliederbuch.
Versöhnet und vertritt uns.
heute steht in Lukas 17, Vers 11 bis 19. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von fern standen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war, und verherrlichte Gott mit lauter Stimme. Und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samaritaner. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 gereinigt worden? Wo sind die 9? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehren, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Und er sprach zu ihm: Steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Dann möchte ich jetzt nochmal beten, auch für die Kinder in der Kinderbetreuung oben. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir dein Wort haben, dass wir die Bibel lesen können, dass wir sie auch verstehen können und dass wir auch Leute haben, die sie uns erklären. Ich bete dich auch für die Kinder, dass du ja, sie segnest, jetzt auch in der Kinderbetreuung, dass du den Betreuern die richtigen Worte und die Kraft gibst, ja, auch von dir Zeugnis zu geben. Ich bete dich auch für den Gottesdienst, dass ja, du den Rainer Wagner ausrüstest, dass er das sagt, was du sagen möchtest und dass du auch unsere Herzen vorbereitest, dass es bei uns ankommt. Amen. Denn als Lied vor der Predigt hören wir das Lied Komm zu Jesus, lass dich bitten. Das ist im Gemeinschaftsliederbuch die Nummer 308.
Kraft strebt auf dich ein, strahlend Licht. Liebe Geschwister hier in unserem Gottesdienst, liebe Freunde an den Telefonen und auch im Internet, ich möchte euch recht herzlich grüßen. Der Bibeltext, den wir gehört haben, Moment, die Kinder dürfen jetzt hochgehen. Ja? Wir haben jetzt seit 2 Wochen die Erlaubnis, oben Kinderstunden zu machen. Sie müssen aber im Block hoch und im Block wieder runterkommen, weil es da nur eine Treppe gibt und Gesundheitsamt redet heute überall mit. Aber unter dieser Voraussetzung ist das ja alles möglich. Ja, begrüßt habe ich Sie schon, bevor dieser technische Hinweis reinkam. Ich bin am vergangenen Wochenende in Köln gewesen. Ich habe dort eine Evangelisation halten können in der dortigen Brüdergemeinde. Nun haben die ganz andere Räume wie wir, riesengroß. Und dort waren so zwischen 120 und 150 Leuten. Dann jedes Mal, trotz der großen Auflagen, die auch dort sind. Allerdings scheinen die Viren in Nordrhein-Westfalen nicht ganz so aggressiv zu sein. Manche Dinge sind erlaubt, die bei uns nicht erlaubt wären. Aber gut, wir können das nicht hinterfragen. Wir haben noch weniger Ahnung von diesen Dingen als all die Ärzte und Virologen, die auch immer wieder neue Dinge reinbringen. Ein junger Mann sprach mich an aus Hof. Also der war zufällig dort in Köln zu Besuch und hat das mitgekriegt. Und er verfolgte unsere Gottesdienste, die im Internet übertragen werden, immer. Das hatte ich keine Ahnung. Und er sagte, in seiner Gemeinde sind sie so begeistert darüber, dass so ein Kinderteil bei uns drin ist. Denn sie haben an gar nichts gedacht gehabt in diese Richtung. Und dass wir so einen Teil für Kinder hatten, ich sagte ihnen, das hört jetzt auf bei uns, weil wir jetzt wieder die Möglichkeit haben. Aber man sieht, sie lernen auch von Meckenheim und wir werden sehen, was sich da insgesamt alles so entwickeln könnte. Das heutige Thema, wie eben erwähnt, zieht sich an der Lesung entlang, an dieser Heilung von 10 Aussätzigen. Und bevor man so eine Predigt ausarbeitet, überlegt man sich ja immer so als erstes, was ist so der wesentliche Gedanke, der da steht. Es sollte ja der Mittelpunkt einer Verkündigung sein. Und man könnte jetzt einiges reinbringen. Zum Beispiel die Frage nach der Dankbarkeit. 10 hoffnungslos Erkrankte in der damaligen Zeit werden durch Jesus geheilt. Einer kehrt zurück und dankt. Und Jesus macht seine Verwunderung nach außen deutlich. Waren es nicht 10? Und dann kommt nur ein einziger. Aber ich habe es aus einem anderen Schwerpunkt heraus, der auch in diesem Wort steht, einmal versucht, ein bisschen aufzugliedern. Und zwar habe ich es überschrieben, echte Hilfe in ausweglosen Situationen. Es war eine ausweglose Situation, in der damaligen Zeit Aussätzig gestanden. Aussatz, das war eine Krankheit, die man heute oft nur noch in der Redensart benutzt. Dass wenn jemand von einem anderen Abstand hält, also jetzt mal unabhängig von den Gesetzen, sondern einen aus dem Weg geht, da kommt man manchmal hören, da bin ich denn aussätzig. Viele wissen gar nicht mehr, was das ist. Aber so eine Wendung kommt dann. Deswegen am Anfang ein paar Hintergrundinformationen über Aussatz und über das, was auch in der Bibel von Aussatz erwähnt wird. In der Bibel wird diese schreckliche Krankheit häufig erwähnt. Es ist interessant, Krebsleiden werden kaum erwähnt, einmal versteckt bei König Hiskia, aber sonst kaum je. Auch andere Knochenbrüche oder sowas kaum. Aber Aussatz, das kommt in der Bibel öfter vor. Ich habe mich da mal ein bisschen kundig gemacht. Aussatz ist eine Krankheit, die nachweisbar ist, also mit Fällen, 4000 Jahre zurück. In alten Keilschriftaufzeichnungen der Ägypter und der Sumerer finden sich Informationen über den Aussatz, über diese schreckliche Krankheit damals. Man weiß sogar heute, wie es zum Aussatz, wie der Aussatz sich ausgebreitet hat. Viele wissen das nicht. Auch in Deutschland war bis vor 400 Jahren der Aussatz eine der ganz gefürchteten Krankheiten, weil sie auch bei uns immer wieder auftrat. Die Krankheit kam ursprünglich aus dem Inneren von Afrika. Da ist man sich heute sehr sicher. Man kann ja heute durch Genproben vieles nachweisen. Und dann ist sie so im Laufe von Jahrhunderten immer weiter nach dem Norden in die ganze arabische und orientalische Welt vorgedrungen, dass es überall diese Aussatzerkrankten gab. Es gab auch früher schon so etwas wie eine Globalisierung. Also das heißt, dass Menschen aus bestimmten Regionen auch mit Menschen in anderen Regionen Kontakt hatten. Und so ist es dann, aber in der damaligen Zeit viel langsamer wie heute, durch Jahrhunderte nach Asien gegangen. Aussatz war in China eine der gefürchteten, schrecklichen Krankheiten, die es in China und Pakistan dann auch gab. Es ging auch nach Indien. Indien ist heute noch das Land, wo es die meisten Aussätzigen gibt, von denen man weiß, obwohl es auch in 161 Ländern der Welt, in 161 Ländern, es gibt ungefähr 200 Staaten, das heißt in 161 immer wieder mal auftaucht. In Deutschland taucht es gelegentlich auf und es ist eine der meldepflichtigen Krankheiten. Also jetzt ist ja Corona auch meldepflichtig, aber diese war immer eine der meldepflichtigen Krankheiten. Seit dem 18. Jahrhundert, also gut 200 Jahre zurück, wird bei uns das Wort Aussatz in der Medizin nicht mehr gebraucht, sondern man nennt das Lepra. Unter dem Namen Lepra, was ursprünglich ein lateinisches Wort war, ist es heute überall bekannt. Der ursprüngliche deutsche Name, durch den es aber Jahrhunderte geht und der sich auch in der Bibel findet, das ist die Bezeichnung Aussatz. Vor etwa 700 Jahren kam erstmalig diese Wendung Lepra auf, aber bei uns wird sie erst seit gut 200 Jahren benutzt. Es gab noch einen anderen Namen. Nisselsucht, das ist heute fast nirgends mehr ein gebrauchtes Wort. Das kommt aus dem Althochdeutschen und bezeichnet die Menschen, die das haben, als arm. In der altdeutschen Sprache ist dieses Nisselsud, so heißt das dort, so viel wie arme Menschen, die das betroffen hat, oder besonders unglückliche Menschen. Im Mittelalter nannte man sie auch manchmal die Lazarus-Erkrankung. Im Neuen Testament wird von Lazarus berichtet, der voller körperlicher Schwären, also voller Geschwüre war und vor der Tür eines Reichen gelegen hat. So wurde das in Deutschland oftmals auch mit dieser Bezeichnung gebracht. Als Therapie hatte man im Mittelalter gar nichts. Aber es gab eine Möglichkeit, so wie sie es heute bei Corona machen. Man soll die anderen vor diesen Leuten schützen. Und deswegen wurden sie ausgesetzt. Da ist der Name her. Sie durften nicht mehr unter den anderen sein, sondern sie wurden isoliert. Da hat sich dadurch dann auch der Name bezeichnet. Es war so verbreitet, dass bei fast jeder Stadt irgendwo vor den Toren der Stadt eine Ecke war, wo die Aussätzigen leben mussten. Gut-Leute-Häuser nannte man das. Arme Leute, letztlich. Eigentlich gute Menschen, die sowas getroffen hat. In Neustadt gibt es eine Gut-Leute-Straße. Gibt es in vielen Orten. Das waren die Ecken, wo die Aussätzigen im Mittelalter mehr oder weniger untergebracht wurden. Heute, in dieser Zeit, wo wir zusammen sind, ist die Zahl der Aussätzigen nicht genau bekannt. Eine letzte richtige Zählung durch die Weltgesundheitsorganisation ergab 1995 16 Millionen Aussätzige weltweit. Das sind immer noch ungefähr so viel wie heute Corona-Infizierte, nicht Gestorbene, sondern Infizierte. Erste Heilungsmöglichkeiten von der Medizin her fanden sich am Anfang des letzten Jahrhunderts. Eine Chemikerin, Alice Ball, fand, dass es ein Öl aus einer Pflanze, Kaulmuk graf, so heißt diese Pflanze, gibt, das erfolgreich eingesetzt werden konnte. Aber der Aussatz wird durch Bakterien übertragen. Die Bakterien wurden nach 20 Jahren resistent. Und das Mittel nützte nichts mehr. Man hat es zur Seite getan. In 40er Jahren kamen die sogenannten Sulfanomide auf. In Deutschland und den USA waren die Forschungen da sehr weit. Und das setzte man sehr erfolgreich ein. Und seit 1947 hat ein Amerikaner ein Antibiotikastoff erfunden oder entdeckt, wo man erfolgreich gegen die Krankheit vorgehen kann. Seit 1954, da kann man sehen, wie stark das die Menschheit betroffen hat, gibt es einen sogenannten Weltlepratag. Das ist der letzte Sonntag im Januar. Es ist der gleiche Sonntag, wo der Todestag von Mahatma Gandhi auch gedacht wird weltweit. Er hat sich ganz besonders für diese Lepra-Leute eingesetzt. Man weiß, dass im Jahre 2018, also vor 2 Jahren, soweit das die Weltgesundheitsorganisation mitkriegt, über 200.000 Menschen an Aussatz verstorben sind. Bloß mal die Wendung, wenn man von Corona her hört, hört man immer unter Corona oder mit Corona, weil es vorhandene Krankheiten verstärkt. Aber hier weiß man, 200.000 vor 2 Jahren noch, 208.641, das ist die Zahl der Weltgesundheitsorganisation, in 161 Ländern, die dran gestorben sind. Soweit die weltlichen Informationen dazu. Ich hatte erst überlegt, ob man Bilder von Aussätzigen mal zeigen sollte. Ich habe die Finger davon gelassen. Das sind so grausame Bilder, weil menschlich erklärt faulen die Menschen langsam weg. Bestimmte Nerven sterben da wohl, das ist aber alles nicht so ganz hundertprozentig. Man hat keine Gefühle mehr, aber wie bei Menschen, die ein Gliedmaß verloren haben, melden sich die Nerven, dann kratzen welche und die kratzen durch ihre Backe durch. Oder andere bearbeiten ihr Ohr so lange, bis das Ohr nicht mehr dran ist. In Indien, in diesen aussätzlichen Kolonien, sind manchmal Kinder, die das schon haben. Und Kinder sind ja manchmal auch ein bisschen dumm. Die brechen sich selbst die Finger ab, so als Maßnahme zu zeigen, wer ist mutiger. Sie spüren nichts dabei, aber der Finger ist weg. Erwachsene, sie spüren nichts dabei, aber es ist ein riesiges Loch in der Backe, es ist ein Ohr weg, es ist ein ganz schrecklicher Anblick. Und selbst die geheilt wurden, das geht nicht mehr rückgängig zu machen. Was einmal da passiert ist, ist so schrecklich, das kann man nicht mehr rückgängig machen. Nun, ich sagte, in der Bibel wird es auch erwähnt. Eine der bekanntesten Begebenheiten ist, dass der syrische oberste General Naaman vom Aussatz befallen war und er durch ein Wunder geheilt wurde durch den Propheten Elisa. Das ist eine der bekanntesten biblischen Geschichten. Aber eine nicht ganz so bekannte Geschichte ist auch interessant. Israel hatte ja manchmal sehr gute, gottesfürchtige Könige und manchmal auch sehr schlechte. Da gab es einen sehr guten, der hieß Usia. Im zweiten Buch der Chroniken, Kapitel 26, heißt es im Vers 1 und 4, da nahm das ganze Volk Juda Usia. Der war 16 Jahre alt und machte ihn zum König an der Stelle seines Vaters, der gestorben war. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater Amazia getan hatte. Also da wird ausdrücklich gesagt, ein guter König. Viele israelische Könige waren schlechte Könige. Aber hier war ein sehr guter und mit diesem Namen Usia. Gott hatte ihm gesegnet, hat ihm viel Siege gegeben in seinen schweren Kämpfen, die er auch hatte teilweise. Und dann kam er auf diesen Eindruck, ich müsste wie ein Priester im Tempel vor Gott stehen. Aber das war nicht erlaubt. Priester waren Nachkommen von Levi. Das war ein besonderer Stamm in Israel. Und der König war aus dem Stamm Juda. Er hätte das nie gedurft. Und das wusste auch jeder. Vor ihm hat das schon mal König Saul gemacht. Er hat sich auch das rausgenommen, Opfer zu bringen, obwohl es ihm nicht zustand. Und da hat Gott eingegriffen. Ich lese mal aus 2. Chroniken 26. Und da er, dieser Usia, mächtig geworden war, also alle Feinde besiegt hat, großer, angesehener König war, überhob sich sein Herz, er wurde immer hochmütiger, zu seinem Verderben. Denn er vergriff sich am Herrn, seinen Gott, und er ging in den Tempel des Herrn zu räuchern auf dem Räucheropferaltar. Das war das, was nur die Priester durften. Aber er geht einfach durch. Aber Asaria, der Priester, das war der hohe Priester damals, der zuständig war für den Tempel, ging ihm nach und 80 Priester des Herrn mit ihm, ansehnliche, starke Persönlichkeiten. Und sie standen wieder Usia, den König, und sprachen zu ihm, es gebührt dir, Usia, nicht zu räuchern dem Herrn, sondern den Priestern, Aarons Kindern, die zu räuchern geheiligt sind. Geh hinaus aus dem Heiligtum, denn du vergreifst dich und es wird dir keine Ehre sein vor Gott, dem Herrn. Aber Usia wurde zornig und er hatte ein Rauchfass, also so Weihrauch, in der Hand. Und da er mit den Priestern zürnte, fuhr der Aussatz aus seiner Stirn vor den Augen der Priester im Hause des Herrn vor dem Räucheraltar. Und Asaria, der oberste Priester, wand das Haupt zu ihm und alle Priester, und siehe, da war er aussätzig von seiner Stirn. Und sie stießen ihn von dannen. Er eilte aber selbst hinauszugehen, denn seine Plage war vom Herrn. Also war Usia, der König, aussätzig bis zu seinem Tod. Das heißt also, Aussatz erkannte man, es war eine, auch wie eine Hautkrankheit erkennbar. Und wie er diese falsche Tat tat, sonst war alles gut bei ihm immer wieder, hat Gott das getan, dass ihm plötzlich dieser Aussatz an der Haut erschien und man ihn nur noch wegführen konnte. Und den Rest seines Lebens, er hat über 50 Jahre regiert, war er von dieser furchtbaren Krankheit geplagt. Es gibt noch ein anderes Beispiel, wo in der Bibel der Aussatz als eine Strafe Gottes erwähnt wird. Allerdings hat die Person nur 7 Tage Aussatz gehabt. Und dann ging es wieder weg. Das war die Miriam. Miriam hat gemeint, sie könnte mehr sein wie Mose. Hat gemeutert. Und da hat Gott ein Zeichen geben wollen, so darf es nicht gehen. Und dann ist natürlich die Frage, ist Aussatz oder andere Krankheiten eine Strafe Gottes? Wir haben es ja alle mit Krankheiten zu tun. So gut wie jeder. Dem einen trifft es mehr, dem anderen trifft es weniger, den einen trifft es früher und dem anderen später. Ich habe im Leben noch keine wirklich lebensgefährliche Krankheit gehabt. Zumindest war mir das nie so nahe. Deswegen habe ich persönlich das noch nie durchleben müssen. Aber mir ist schon klar, wenn einer eine Krankheit hat und nicht weiß, wie es ausgehen wird, das kann für ihn schlimm sein. Und wenn dann bei dem einen oder anderen Dinge aus der Vergangenheit auftauchen, vielleicht Dinge, wo Schuld war, die man aber längst zu Gott gebracht hat, da zittert der eine oder andere, könnte Gott mich vielleicht mit dieser Krankheit bestrafen, mit diesem schwachen Herz, mit dem, dass ich nicht mehr richtig reden kann und so weiter. Und dann kann man erst einmal grundsätzlich sagen, nein. Krankheiten sind an sich keine Strafe, sondern Krankheit gehört zum Leben. Aber dass unser Leben einmal ein Ende hat und wir einmal sterben müssen, das ist die Folge der menschlichen Sünde. Und der Tod braucht einen Anlass. Ich kann mich erinnern, wo ich einmal am Sterbebett eines alten Russlanddeutschen war. Er war in Bad Bergzabern Lager dort und man sah, das geht zu Ende. Und dann kamen die ganzen Angestellten des Krankenhauses, wollten dann mit Elektroschocks ihn nochmal anwerfen und was nicht alles. Und dann sagte seine Frau, bei uns war es üblich, die Sterbenden sterben zu lassen. Und da haben sie auch die Finger davon gelassen und er ist dann gestorben. Aber der Tod ist schon schlimm. Der Tod reißt Menschen auseinander, die sich sehr eng waren. Der Tod nimmt uns alles weg. Dieses Wort, das letzte Hemd hat keine Taschen, dieses Sprichwort, bedeutet, alles, was ich hier war, bleibt zurück. Alles, was ich hier hatte, bleibt zurück. Und da steht dann auch in der Bibel, dass das mit Strafe schon zu tun hat. Aber nicht die Krankheit als solches. Die Krankheit ist eine Führung. Und unter solchen Führungen kann man auch innerlich wachsen. Da kann man Dinge erkennen, die man vorher nicht erkannt hat. Und da kann man auch die Nähe Gottes, wenn es sein kann, in besonderer Weise erleben und erfahren. Dass man nämlich merkt, dort, wo alles so scheinbar aussichtslos erscheint, ist Gott mir immer noch nahe. Nun aber konkret zu diesem Bibeltext, der in der Lesung gestanden hat. Da werden drei Dinge nacheinander aufgeführt. Zuerst einmal wird gezeigt, wo Jesus seine Vollmacht hernahm, woher er seine Kraft nahm, nämlich aus enger Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Jesus suchte immer die Nähe des himmlischen Vaters und dadurch bekam er seine Kraft. Ein zweites, Jesus hörte das Schreien der Verzweifelten. Er hört immer, wenn einer, der verzweifelt ist und kaputt und keine Hoffnung mehr hat, wenn er zu ihm schreit. Jesus ist nicht taub. Egal in welcher Situation ich zu ihm rufe, er hört mich. Und als drittes, Jesus ist ein vollmächtiger Helfer, der aber auch manchmal seelsorgerlich zeigt, worauf es wirklich ankommt. Nämlich nicht nur auf Gesundheit. Ich denke an einen Bruder in Neustadt, den ich auch ein Stück begleiten durfte im Sterben. Und ich sagte, ja, wir wollen doch auch darum bitten, dass der Herr dich anrührt und heilt. Und er sagt, ich bete darüber immer wieder. Und wir haben auch über ihn gebetet, nach dem, was jetzt im Jakobusbrief steht. Aber er sagte bei unserem, ja, nach diesem Gebet, es gibt Schlimmeres als zu sterben. Und das war ihm klar. Nun, der erste Gedanke, Jesus, der vollmächtige Retter, wo hat er seine Vollmacht her? Es beginnt in dem Bibelwort, es begab sich, da er reiste gen Jerusalem. Jesus war ja meiste Zeit in der Gegend vom See Genezareth, in Galiläa. Da war die Stadt Kapernaum, da lebte Petrus und die meisten anderen Apostel. Dort predigte er in der Synagoge. Da kamen manchmal Tausende zusammen, um Jesus zu hören. Dort hat er große Wunder getan und dort war er auch sehr angesehen. Aber er wusste immer, wo seine Kraft herkommt, nämlich von Gott. Im Markus-Evangelium steht einmal, dass er morgens, bevor der Tag losging, rausging, um mit Gott zu reden, also zu beten. Er suchte immer die Nähe Gottes. Damals gab es den Tempel in Jerusalem. Und der Tempel, der galt als das sichtbare Haus Gottes. Und ihm lag immer daran, auch da äußerlich in der Nähe Gottes zu sein. Obwohl es viel Schlechtes auch im Tempel gab, das wissen wir in der Bibel. Händler versuchten, Geschäfte zu machen mit dem Glauben und was nicht alles. Aber Jesus wusste, es ist Gottes Haus, da gehe ich hin, da kriege ich meine Kraft und Vollmacht her. Schon als 12-Jähriger war ihm das klar. Es steht ganz wenig über die Jugend Jesu in der Bibel, über seine Geburt schon, aber dann über die Zeit bis zum 30. Lebensjahr sehr wenig. Aber es wird berichtet, dass die Familie einmal nach Jerusalem ging zu einem großen Fest und mit vielen anderen, es war so eine Pilgerfahrt, und dann zog die Familie zurück. Und nach einigen Tagen merken die Eltern, ihr Sohn ist nicht da. Sie gehen zurück, suchen ihn, den haben wir irgendwo verloren. Die wollten doch das 12-jährige Kind da in Jerusalem nicht allein lassen. Nirgends finden sie ihn. Dann gehen sie zum Tempel und dann sehen sie, dass Jesus im Tempel mit den Schriftgelehrten redet. Und sie sind entsetzt. Und sie fragen ihn, was das ist. Wie kann er ihnen so einen Schmerz antun? Der Sohn ist weg. Und dann heißt es da in der Bibel, und er, Jesus, sprach zu seinen Eltern, was ist's, dass ihr mich gesucht habt? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in meines Vaters Haus? Er wusste, Gott ist sein Vater. Dort will er sein, dort muss er sein. Jesus zieht's also dorthin, wo er die Nähe Gottes besonders erleben kann. Und jetzt sage ich es mal ganz menschlich. Wir haben hier unseren Gottesdienst. Dort, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind oder auch mehr, da hat er gesagt, da bin ich unter euch in besonderer Weise. Deswegen sollten wir immer wieder die Plätze suchen, wo ich weiß, hier ist der Herr in besonderer Weise gegenwärtig. Und wir müssen dankbar sein, dass es so wieder möglich ist. An den Telefonen und an am Internet kann man die Predigt verfolgen, kann man die Lieder hören, das stärkt auch. Aber dort, wo man mit anderen Kindern Gottes zusammen sein kann, das ist ein besonderer Segensort. Jesus auf dem Weg dorthin, heißt es aber, zog er durch Samarien und Galiläa. Es gab zwei Wege. Einen kürzeren durch Samarien und Galiläa, einen längeren am Jordan entlang über Jericho. Jesus hat beide Wege benutzt. Seine letzte Reise nach Jerusalem, wo er gekreuzigt wurde, führte am Jordan entlang, und zwar über Jericho. Und wenn man sich diese Berichte ansieht, da gab es arme, hoffnungslose Leute. Zum Beispiel zwei Blinde vor der Stadt Jericho, die er heilt. Hinter der Stadt Jericho trifft er noch auf einen Blinden, den er auch heilt. Jesus wusste, dass sie sich danach sehnten, sehen zu können. Und er ging diesen beschwerlichen Weg, um ihnen über den Weg zu kommen. Und dann gab es in der Stadt einen korrupten Beamten. Korrupte Beamte sind was Schlimmes. Aber Gott hat alle Menschen lieb. Auch solche korrupten Menschen. Auch Sünder. Und er geht sogar in sein Haus, in das Haus des Zachäus. Und er sagt dann, des Menschensohn, also er ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Die anderen Religionen, die es auch noch auf der Welt gibt, es gibt ja viele Religionen, die suchen immer das Gute und meinen, das Gute wird belohnt. Das ist im Islam so, das ist im Hinduismus so und überall, wo es Religionen gibt. Jesus war anders. Jesus hat immer gesagt, was richtig und falsch ist. Aber er sah auch, wie verzweifelt ein Mensch sein kann, der in Not ist und der vielleicht sogar aus eigenen Gründen in Not geraten ist. Und er hat einmal gesagt, die Gesunden brauchen doch gar keinen Arzt. Die sind gesund. Aber die Kranken brauchen ihn. Und er ist gekommen zu den Kranken, zu den äußerlich Kranken, weil sie Falsches tun und falsch leben, und zu den innerlich Kranken. Und so ging Jesus auch durch diese Region. Er zog durch Galiläa. Galiläa hatte so einen Beinamen, der Heiden-Galiläa. So wird es beim Propheten einmal genannt. Das hieß, die Leute, die in Galiläa wohnten, die haben es mit dem Glauben nicht ganz so ernst genommen. Das war berüchtigt. In Samarien, da war eine verirrte Religion. Man kann das vielleicht vergleichen mit den Zeugen Jehovas heute. Es hat irgendwas noch zu tun mit dem Christentum, aber es ist eins ist durcheinander. Nicht wirklich mit dem Glauben der Bibel. Jesus zieht durch Galiläa und dort in Galiläa waren viele, die es nie sehr ernst genommen haben. Die gesagt haben, unsere Väter waren schon Juden, wie heute manche sagen, wir kommen aus einer christlichen Tradition, aber die es nicht im Herzen hatten. Und bei den Samaritern ein einziges Durcheinander. Nun, Jesus geht dort entlang und er kam immer wieder zu denen, die am Ende waren. Und er hat nie schlechten Menschen und denen, die am Ende waren, gedroht oder gesagt, ihr werdet elend verloren gehen. Er hat ihnen immer einen Weg zum Leben gezeigt. Da wurde eine Frau beim Ehebruch ertappt. Man hat sie gefangen und dann brachte man sie zu Jesus. Und dann sagten die Schriftgelehrten, Mose hat doch gesagt, solche muss man steinigen. Was sagst du jetzt dazu? Es war damals die Strafe für jeden Ehebruch, Steinigung. Jesus sagt nicht, Mose hat sich geirrt. Er lässt das stehen. Aber er sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Prüft euch, ob ihr sündlos seid, dann dürft ihr sie steinigen. Und dann steht in der Bibel, dann gingen sie alle weg, von ihrem Gewissen überführt, denn im Herzen von jedem gab es Sünde. Und dann steht er mit der Frau allein. Und dann sagt Jesus, sind sie alle weg? Und sie sagt, ja. Und dann sagt er, dann verurteile ich dich auch nicht. Aber sündige hinfort nicht mehr. Er hat die Sünde nicht für gut geheißen. Ehebruch ist eine schlimme Sünde. Aber nicht so, dass du sterben musst, sondern im Gegenteil. Gott hat dich lieb, obwohl du durch eigene Schuld in die Situation gekommen bist. Das haben anständige Leute und Fromme oft nicht begriffen, dass Jesus so sein konnte. Im Lukas-Evangelium steht einmal, es nahten sich ihm Zöllner, also korrupte Beamte damals, und Sünder, Diebe, Unzüchtige und so weiter. Und das beobachteten die Frommen, die Pharisäer. Und sie sagten, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Wo gibt's denn sowas? Mit dem Pack, mit dem der sich abgibt, da muss doch auch was dran hängen. Aber Jesus hat ihnen das gesagt, was ich schon zitierte. Die Gesunden brauchen den Arzt nicht, sondern die Kranken. Jesus sieht auch die Qualen derer, die durch eigene Schuld in Not gekommen sind. Wissen Sie, heute ist unter Teilen der Jugend die Drogensucht ungeheuer stark vertreten. Es gibt Länder, da werden Menschen, die mit Drogen ertappt werden, auch in Asien, Indonesien und so, getötet. Die kriegen die Todesstrafe. In vielen Ländern ist das so, weil man sagt, das ist ja wie ein Geschwür, das muss ausgemerzt werden. Aber so ist Jesus nicht. Jesus hat auch diese Leute lieb. Auch die, die sich verlaufen haben, die hat er lieb. Nun, wer durch eigene Schuld in sowas geraten ist, der hat dann aber trotzdem Probleme, selbst wenn man ihm nichts tut. Hygieneregeln, so wie sie heute bei Corona sind, gab es schon immer. Schon vor 3.500 Jahren hat Gott gesagt, wie man sich verhält, wenn einer Aussatz hat, weil Aussatz ansteckend war. Er wurde durch Bakterien übertragen. Und da heißt es im 3. Mosebuch 13, Vers 45 und 46. Wer nun aussätzig ist, des Kleider sollen zerrissen sein und des Haupt soll bloß sein und die Lippen verhüllt und er soll rufen, unrein, unrein. Und solange das Mal, also die Krankheit an ihm ist, soll er unrein sein, allein wohnen und seine Wohnung soll außerhalb des Lagers sein. Was man im Mittelalter gemacht hat, die rauszusortieren, das war angeordnet. Warum? Um den Kranken zu helfen? Nein, um die anderen zu schützen. Was man heute bei Corona hört, die wissen ja, diese Maulkörbe, die wir tragen müssen, helfen denen nicht. aber sie können einen anderen schützen, einen Fremden, dass man sie vielleicht nicht ansteckt. Das war schon vor 3.500 Jahren bekannt. Und interessant, wie die rumlaufen mussten. Die Klamotten zerrissen, damit jeder sah, damit es schon auffällig wurde. Zerrissene Klamotten. Männer in Israel hatten immer was auf dem Kopf. Die durften nichts auf den Kopf haben. Barhäuptig. Und ein Lappen vorm Gesicht steht extra dabei. Angeordnet, ähnliche, damals sagte man nicht Hygienemaßnahmen, heute haben sie für alles eine Verantwortung. Aber das Problem war das gleiche. Und dann wohnte man außerhalb der Gesellschaft. Die Reicheren, die hatten sich vielleicht irgendwo ein Haus hinbauen lassen, aber es besuchte sie keiner. Man stellte das Essen vor ihre Tür. Sie waren einsam bis zum Tod. So dieser König Usia, so auch der Naemann. Es war eine traurige Geschichte. Und die Armen hausten teilweise in Höhlen, wo sie in Gruppen zusammen waren. Und nun kommt Jesus durch diese Region und da kommt eine Gruppe von 10 Leuten, allesamt diese furchtbare Krankheit, auf ihn zu. Und irgendwie haben sie gehört, dass Jesus Aussätzige geheilt hat. Das erste Wunder, was im Markus-Evangelium geschildert wird, ist die Heilung eines Aussätzigen. Man hatte vorher sowas noch nie gehört. Und dann kriegen sie Hoffnung und dachten sie, vielleicht kann der uns aus unserer hoffnungslosen Lage retten. Es gab immer wieder hoffnungslose Kranke. Da ist einer 38 Jahre lang gelähmt gewesen, bei Jerusalem an einem Teich, wo man davon ausging, wenn der Teich sich bewegt, kommt ein Engel Gottes und man wird gesund. Und dann fragt Jesus, was möchtest du? Möchtest du gesund werden? Und er sagt, mir hilft doch keiner dahin. Bevor ich ans Wasser komme, ist ein anderer da. Ich kann nicht geholfen werden. Ich bin doch so allein. So fühlen sich oftmals durch Krankheiten gezeichnete Leute. Und jetzt rufen sie, jetzt haben sie gehört, Jesus hat einige gerettet. Wenn der andere gerettet hat, dann kann er mich da auch retten. Ich war ja lange in der Missionsarbeit unter Alkoholikern. Und ich habe das erlebt da in der Blaukreuzarbeit, dass der eine oder andere Alkoholiker hörte, oh, der ist losgekommen, dann müsste mir doch auch helfen können. Dann müsste doch auch ein Weg für mich da sein. Glauben Sie nicht, dass ein Alkoholiker oder Drogenabhängiger dauerhaft sich wohlfühlt. Sie sind meist verzweifelt und am Ende. Und wenn dann wirklich eine echte Hoffnung kommt, dann ruft man. Und so riefen sie zu ihm, erbarme dich unser. Erbarmen, das kommt in der deutschen Sprache von Barmherzigkeit. Unter den alten Germanen, unserem Vorfahren, gab es fast alle Worte, die wir heute auch sprechen. Nur eins gab es nicht, das Wort Barmherzigkeit. Und als die ersten christlichen Missionare zu den Heiden hier kamen, mussten sich ein Wort ausdenken. Und da zogen sie die zwei Worte zusammen, Arme und Herz. Ein Herz für Arme haben. Und so kam das Wort Barmherzigkeit in die deutsche Sprache. Aber damals in Israel gab es so ein Wort. Und wie Jesus in der Nähe ist und sie erfahren das, rufen sie, erbarme dich doch über uns. Und der Herr Jesus sieht ihre traurige Lage und er erbarmt sich. Die waren am ganzen Körper voll dieser Krankheit. Und er sagt zu ihnen, geht zu den Priestern und zeigt euch denen. Das war der Weg, wenn wirklich einer rein werden sollte. Dann waren die Priester die oberste Polizei, auch Gesundheitspolizei. Die waren die ausgebildeten Leute. Und jetzt sagt Jesus zu ihnen, geht zu den Priestern, die sollen euch anschauen. Und die Leute dachten, ja, geht das denn? Wir haben doch die Wunden immer noch. Werde ich mich blamieren, wenn ich da auftauche und die Sachen verschwinde? Steht übrigens in den Mosebüchern, der Priester soll mit ihm rausgehen aus der Stadt und sich draußen den angucken, damit ja keine Infektion noch kommt. Aber Jesus hat es gesagt, und sie vertrauten diesem Wort. Das ist Glauben. Und alle 10 gingen in ihrer Not zu den Priestern. Und die Priester waren erstaunt. 10 Leute, alle gesund. Aber sie mussten erst glauben, dass Gott so etwas tut. Und sie mussten einen Glaubensschritt wagen. Und der Glaubensschritt war, ohne etwas zu sehen, zu vertrauen, Jesus hilft. Das ist ein Notglauben gewesen. Ich kannte ja noch viele, und manche, die Älteren kennen die auch alle, die den Krieg erlebt haben. Und wenn man dann hörte von welchen, die im Krieg dabei waren, da sagten immer wieder welche, auch die größten Atheisten begannen zu beten. In der Not um ihr Leben. Und es war dann, als manche dann mit dem Leben davonkamen, dann gingen sie, wenn sie zu Hause waren, wieder in die Kirche. Ich denke, es gibt so einen Filmbericht, wie die russischen Kriegsgefangenen zurückkamen. Und dann 1956, wie Adenauer die holte, und sie kamen nach Friedland. Und das gemeinsame Lied, was sie sangen, war nicht die Nationalhymne, sondern Nun danket alle Gott. Aber ein halbes Jahr später waren sie nirgends mehr. In der Not sind sie gekommen und dann waren sie nicht mehr da. Und genau so geht es hier. Diese Zehen werden vom Priester erklärt, ihr seid gesund. Und welcher Gedanke kommt jetzt? Jetzt kann mein Leben wieder so weitergehen wie vorher. Man hört das jetzt bei dieser Corona-Pandemie öfter. Ach, dass es doch wieder so wäre wie vorher. Und die Regierung sagt, es wird nie wieder wie vorher. Da bereiten sie uns auf irgendwas vor, ich weiß nicht auf was. Aber es kann eigentlich manches nicht mehr sein wie vorher. Aber kaum wurden die Gesetze ein bisschen lockerer gelassen. Was hatten die Deutschen im Kopf? Ich will nach Urlaub machen. Am besten nach Mallorca. Und dann sind diese Berichte bekannt, unbedingt wieder Urlaub. Manche, die können sich ja nichts Besseres vorstellen als Urlaub. Ich habe im Leben ganz selten Urlaub gemacht, also ich habe da auch nicht viel Mitgefühl damit. Aber viele wollen das eben so. Es muss wieder sein wie vorher. Damals wollten die nicht im Urlaub, aber sie wollten endlich wieder zu ihrer Familie. Endlich die Enkelkinder wiedersehen. Endlich die Frau und endlich wieder auch für die Familie sorgen können. Und all die irdischen Dinge wurden ihnen ganz wichtig und sie kehrten zurück. Und ein einziger macht das nicht. Einer kommt zurück, 9 gehen die Familie. Einer geht zurück und dankt Jesus. Und Jesus sieht ihn und sagt, sind denn nicht 10 gesund geworden? Und jetzt kommt nur einer. Es ist verständlich, dass wieder alles werden sollte wie am Anfang. Aber wissen Sie, das war ja nur Notglauben. Dieser Notglaube hält nicht, wenn die Not irgendwo wiederkommt. Denn irgendwann sind sie wieder mit was erkrankt und irgendwann sind sie gestorben. Ich brauche auch einen Glauben, der die späteren Probleme beseitigt. Und die späteren Probleme, dafür brauche ich einen festen Glauben. Am Anfang des Glaubens, da ist unser Glaube wie eine schwache Pflanze. Aber ich muss wachsen, innerlich wachsen. Ich brauche, so steht es mal im Neuen Testament, feste Speise, damit meine Seele stark wird. Und genau das ist es, wenn man nach dem Wunder zurück zu Jesus geht. Er geht zurück und gibt Gott die Ehre davor. Und dann steht, er war ein Samariter. Er war einer auf der untersten Etage derer, die was von Gott wussten, die von anderen verachtet waren. Aber Jesus sagt, ist der Einzige, der Gott die Ehre gegeben hat. Die anderen waren irgendwie schon in der richtigen Religion, aber ihr Glaube war nicht wirklich tief. Aber er hat Gott erlebt und er dankt Gott dafür. Es gibt so ein Sprichwort, Danken schützt vor Wanken. Er ist zu Jesus gekommen und hat gedankt. Notglaube ist hilfreich, aber dieser bleibende Glaube, der ist wichtiger. Ich möchte Ihnen zum Schluss ein kleines Erlebnis schildern, was Pastor Wilhelm Busch mal aufgeschrieben hat. Wilhelm Busch hat viele Kranke besucht in ihren notvollen Erkrankungen, auch in früheren Zeiten. Und da kommt eine Frau zu ihm und sagt, Sie müssen unbedingt ins Krankenhaus. Mein Mann, mit dem geht es zu Ende, der muss unbedingt noch mal das Abendmahl kriegen. Wilhelm Busch macht einen Termin aus, geht ins Krankenhaus, kommt in das Zimmer und sieht, der Mann hat ja gar keinen Gedanken mehr. Der weiß gar nicht mehr, was um ihn herum geht. Und da sagt sie der Frau, das hat doch keinen Zweck. Ich werde beten, der kann das Abendmahl gar nicht nehmen. Und die Frau bestürmt ihn. Er darf doch nicht ohne Abendmahl sterben. Na, um der Frau willen lässt er sich darauf ein, gibt diesen, wo es schon zu Ende geht, das Abendmahl noch. Irgendwie haben sie es möglich gemacht. Er betet dann nochmal und geht weg. Macht ein paar andere Besuche. Kommt nach etwa einer Stunde an dem Zimmer wieder vorbei und hört in dem Zimmer lautes Lachen und Reden. Und er denkt, was ist denn da los? Er geht rein und was sieht er? Der Kranke sitzt im Bett, erzählt, gestikuliert mit allen, die um ihn herum sind. Alle sind fröhlich, auch die Frau von ihm. Und dann fragt Wilhelm Busch, was ist denn? Und sie sagt, sie waren kaum raus. Da kriegt er wieder Farbe und mit kurz darauf konnte er wieder reden und jetzt ist er wieder auf den Beinen. Und bald wird er gesund sein. Und dann sagt Pastor Busch zu ihm, aber wenn du dir Gott jetzt deine Gesundheit wieder geschenkt hat, dann müsstest du doch jetzt dein ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen. Zu ihm gehören, beten, in die Gemeinde kommen und wo er dir was zeigt zu tun, das auch zu tun. Und was macht der Mann? Der Mann lächelt und sagt, Herr Pastor, wenn ich wieder mal im Sterben liege, dann dürfen Sie mit dem Abendmahl wiederkommen. Vielleicht hilft es nochmal. Kaum hat er das gesagt, schildert Wilhelm Busch, fasst der Mann an seine Brust, sinkt zurück und ist tot. Es gibt ja so ein paar, die kurz noch einmal sich aufbäumen, so war das wohl auch bei ihm. Und dann war es vorbei. Wisst ihr, Notglaube ist schon ein Glaube. Aber er ist nur ein Anfang. Es muss der bleibende Glaube kommen. Und wenn wir diesen bleibenden Glaube haben, weiter treu unter seinem Wort bleiben, mit ihm reden und uns an Gott halten, dann wird er uns durchbringen. Es gibt keinen Hoffnungslosen für Gott. Und wenn er hört unser Gebet immer. Und wenn er es mal nicht so macht, wie wir es erträumen, dann macht er es besser. Amen. Lassen Sie uns gemeinsam beten. Wer es möglich machen kann, darf aufstehen, aber man darf auch sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, hab Dank dafür, dass du auch solche hoffnungslosen Leuten wie die Aussätzigen damals angerührt hast. Und du kennst einen jeden von uns und du weißt, wo wir Nöte und Sorgen haben und manchmal gar nicht recht wissen, wie das da weitergehen soll. Hab Dank, dass du helfen kannst. Du hast in alten Zeiten geholfen. Du hast diesen Aussätzigen geholfen, denen kein Arzt helfen konnte. Und du kannst auch heute helfen. Und hab Dank, dass wir dich um Erbarmen anrufen können. Dass, wenn wir keine Worte mehr haben und ganz allein sind, wir immer noch sagen können, Herr Jesus, hilf mir, erbarm dich. Und du hast ein liebendes Herz. Du wendest dich dem Sünder zu und du willst ihm auf die Beine helfen. Hab von Herzen Dank dafür. Und Herr, wenn da jemand jetzt wäre in unserer Mitte, der deine Hilfe dringend braucht, aber dieses noch nie so richtig ausgesprochen hat, so hilf doch diesen Menschen, es dir zu bringen. Du hast Hilfe und Wege überall. Auch bei denen, die es am Telefon jetzt gehört haben, die es im Internet gesehen haben. Hab Dank, dass dir kein Problem zu groß ist. Und alles, was uns noch auf dem Herzen liegt, Herr Jesus, wollen wir deinem Vater sagen mit den Worten, die du uns einmal gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir hören jetzt noch ein Lied. Jesus kam uns zu erlösen. Wer es an den Telefon mitsingen möchte, im Gemeinschaftsliederbuch 296. Thank you.
uns die Gnade zu erfassen und euch reinigen zu lassen. Preiset den Herrn. Silber kann man's nicht erzwingen, aber den Herrn. Jesus nur kann es vollbringen.
Wir wollen dem Herrn noch um seinen Segen bitten und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Und der Herr segne dich und behüte dich und der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Nehmen Sie Platz, wir hören noch auf ein Nachspiel und danach wird Martin noch die Gebetszeit in die Hände nehmen, die Teilnehmer an den Telefonen und an den Laptops, die verabschiede ich schon und ich wünsche euch Gottes Segen bis nächsten Sonntag.